Dr. Paul Möbius, Dr. Edward Clark und andere Ärzte des 19. Jahrhunderts schlossen aus ihren Studien, dass Frauen dümmer als Männer seien und aufgrund ihres physiologischen und psychologischen Baus nicht für intellektuelle Arbeit geeignet wären. Für alle, die diesen Podcast hören, ist klar, dass das keine objektiven Fakten sind, auch wenn sie von Ärzten stammen, die gewöhnlicherweise als Autorität angesehen werden. Es gibt jedoch immer noch genug Menschen auf der Erde, die diese damaligen Fakten und sogar noch absurdere Aussagen als unumstößliche Tatsachen ansehen und sich daran orientieren. Am Ende nenne ich dir dafür ein konkretes, aktuelles Beispiel. Wer bestimmt also, was Fakten sind und was hat das alles mit deiner erfolgreichen Manifestation zu tun? Ich kann dir schon mal verraten, sehr viel. Alles andere klären wir heute bei Freiheit jetzt. Damit begrüße ich dich ganz herzlich bei Freiheit jetzt. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich mit echten Erfahrungen und klaren Schritten auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Liefern Astrologie und Kartenlegen Fakten? Wie ist es mit Biologie und Chemie? Ist es möglich, mit 35 noch einige Zentimeter zu wachsen oder ohne Operation seine Gesichtsform zu verändern? Können ergraute Haare ohne Färbung ihre Ursprungsfarbe zurückgewinnen? Anhand dieser Fragen merkst du bereits, wie zentral Fakten für deine Manifestation sind. Bevor wir diese und weitere Fragen beantworten, lass uns schauen, was Fakten sind. Laut dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache ist ein Fakt eine nachweisbare Tatsache. Das Wort stammt vom lateinischen Factum. Die Nachweisbarkeit von Tatsachen aus wissenschaftlicher Sicht beruht auf bestimmten methodischen Kriterien, auf die sich Wissenschaftler geeinigt haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass Aussagen messbar, überprüfbar und reproduzierbar sein müssen. Ebenso wird definiert, welche Verfahren als valide Messung gelten und welche Standards für wissenschaftliche Erkenntnisse notwendig sind. Auf dieser Grundlage wird unterschieden, was innerhalb der Wissenschaft als Erkenntnis gilt und was nicht. Zum Beispiel erfüllt Physik diese Kriterien, während Ansätze wie Kartenlegen sie nicht erfüllen, da sie nicht in gleicher Weise überprüfbar oder reproduzierbar sind. Somit beruht das, was gewöhnlich als wissenschaftliche Objektivität verstanden wird, auf gemeinsam vereinbarten Methoden und Kriterien der Erkenntnisgewinnung. Das heißt, Wissenschaft liefert keine objektiven Fakten im Sinne perspektivfreier Wahrheiten, denn jeder Mensch nimmt die Welt aufgrund seiner Identität und der damit verbundenen Denkmuster unterschiedlich wahr. Deshalb lebt jeder in einer subjektiven Welt, da Wahrnehmung immer gefiltert ist und keine unvermittelbare Sicht auf die Realität möglich ist. Daraus folgt, dass wissenschaftliche Studien keine unabhängigen Wahrheiten liefern, sondern Ergebnisse innerhalb menschlicher Annahmen und Fragestellungen darstellen. Schon die Wahl dessen, was untersucht wird und wie es untersucht wird, ist perspektivgebunden. Auch Messgeräte und Methoden stehen nicht außerhalb des Denkens, sondern innerhalb menschlicher Deutungssysteme. Sie erzeugen keine objektiven Wahrheiten, sondern Daten, die interpretiert werden. Was als Bestätigung gilt, ist Teil eines interpretativen Rahmens. Ergebnisse stabilisieren bestimmte Annahmen, statt sie objektiv zu beweisen. Aus dieser Sicht gibt es keine endgültigen Fakten, sondern nur perspektivisch stabilisierte Überzeugungen über die Welt. Und auch diese stabilisierten Überzeugungen werden nur von den Menschen als solche angesehen, die die dazugehörige Perspektive bejahen. Logisch. Eine Person, die sagt, Physik liefert objektive Fakten, aber Astrologie nicht, bejaht mit dieser Haltung eine Reihe von Annahmen, beispielsweise, dass es überhaupt objektive Fakten gibt und dass Menschen mithilfe der Messgeräte, die sie selbst gebaut haben, solche objektiven Fakten erfassen können. Außerdem geht sie davon aus, dass es außerhalb des Messbaren, Überprüfbaren und Reproduzierbaren, also außerhalb dieses Weltbildes, keine Fakten gibt. Vielleicht gibt es dort Zufall, Pech oder Glück, aber eben keine objektiven Fakten. Mit anderen Worten, hinter der Sichtweise, Physik liefert objektive Fakten und Astrologie nicht, stehen bestimmte ontologische und erkenntnistheoretische Annahmen, nämlich dass nur das messbar und reproduzierbar Nachweisbare als objektive Tatsache gelten kann. Dahinter steckt die Vorstellung davon, was als real gilt und wie Menschen überhaupt zu Wissen gelangen können. Mit dieser Sichtweise setzt sich diese Person selbst Grenzen dafür, was sie für möglich hält. Bei den meisten Menschen geschieht das unbewusst. Daraus entsteht die Idee, dass wenn die Ärztin sagt, sie haben eine chronische Krankheit und müssen ein Leben lang diese Tabletten nehmen, dass sie absolute, unumstößliche Wahrheiten verkündet. Oder auch die Aussage eines Arztes, sie haben nur noch wenige Monate zu leben. Wer glaubt, dass die Ärzteschaft basierend auf objektive Fakten aus Physiologie, Anatomie und so weiter absolute Wahrheiten verkündet, bejaht all das, was wir vorhin gesagt haben und zusätzlich die Annahme, dass Ärzte und die Pharmakologie heilen und mehr Macht oder Einfluss auf den eigenen Körper haben als man selbst. Verständlicherweise führt diese Haltung zu einer Abhängigkeit von Ärzten, die man zu brauchen glaubt, um gesund zu werden. Dann erscheint auch das Manifestieren von Gesundheit wie eine Art Hexerei. Dabei ist alles eine Manifestation. Auch die Krankheit, die Ärztin und ihre Aussage. Also letztlich alles. Denn beim Manifestieren machst du für dich das sichtbar und erfahrbar, was du bejahst. Befindet sich eine Person im Seinszustand von, ich komme aus einer Familie mit 3 Diabetikern, bin also genetisch belastet, hoffentlich bekomme ich keinen Diabetes, ist relativ klar, in welcher Richtung das geht. Wenn diese Person dann die Diagnose Diabetes erhält, ist das ebenfalls eine Manifestation. Manifestieren bedeutet, dass sich deine Annahmen und Überzeugungen in der physischen Welt zeigen und du sie erlebst. Das gleiche gilt für wissenschaftliche Studien, wie wir vorhin gesagt haben. Nur ist es logisch, dass wenn etwas als Fakt angesehen wird, weil die Wissenschaft es so sagt und es schon immer so war, zum Beispiel, dass man ab einem bestimmten Alter graue Haare bekommt, es als unmöglich oder unwahrscheinlich erscheint, keine grauen Haare zu bekommen oder vorhandene wieder rückgängig zu machen. Dann entsteht dieses Hoffen und geht das überhaupt, also eine Art Widerstand, weil man glaubt, die Grenzen des Möglichen zu sprengen oder etwas Unmögliches machen zu wollen. Aber wer hat diese Grenzen festgelegt und warum sollten sie für einen gelten? Das sind doch die Grenzen der anderen, oder? Klar, sie werden deine Grenzen, wenn du sie bejahst. Genau das ist entscheidend bei dem, was als Fakt betrachtet wird, dass es keine subjektiven, persönlichen, individuellen Fakten sind, sondern sie automatisch als allgemeingültig angesehen werden. Das ist jedoch nicht der Fall, denn wie wir vorhin gesagt haben, sind das, was als wissenschaftliche Fakten durchgeht, keine objektiven Fakten im Sinne perspektivfreier Wahrheiten. Kein Mensch kann aus der mentalen Ebene herausgehen, völlig klar. Deshalb haben auch ChatGPT und alle KIs eine klar erkennbare Mentalität und sogar Ideologie, die sie weitergeben. Das gilt natürlich auch für jegliche Messgeräte und Co. Sie sind nämlich alle von Menschen erschaffen und dieser hat Gedanken, Überzeugungen, Interessen und vieles mehr. Alles, was wir bisher gesagt haben, gilt natürlich auch für Ernährungswissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Theologie und alle anderen Fachrichtungen und Bereiche. Deshalb hatte ja auch Freud eine andere Haltung als Jung oder Adler. Zudem sind sie alle, wie die gesamte Wissenschaft und auch die Religion, historisch männlich dominiert gewesen und sind es zum Teil noch heute. Weil die Wissenschaft lang in männlicher Hand lag, wurde die Frau und ihr Körper aus meiner Sicht vor allem aus männlicher Perspektive beschrieben. Darüber habe ich vor vielen Jahren nachgedacht, als ich die Diagnose Endometriose bekommen hatte und mir jeder Gynäkologe und jede Gynäkologin mehrfach sagte, dass sie mir die Gebärmutter entfernen können, wenn ich kein Kind will. Braucht die Frau ihre Gebärmutter nur dann, wenn sie ein Kind will, wie man Sauerteig für ein Sauerteigbrot braucht? Ich habe meine Gebärmutter und trotzdem kein Kind und mit dieser Kombi lässt sich extrem gut leben. Okay, alles, was wir bisher gesagt haben, betrifft letztlich das, was als Wirklichkeit, Realem, Realistischem und Realität angesehen wird. Und es ist doch auf den Punkt gebracht so, dass alles, was dem Menschen als Realität erscheint, ausschließlich innerhalb seiner Wahrnehmungs-, Denk- und Deutungsprozesse entsteht. Es gibt keine von diesen Prozessen unabhängige, objektive Realität, sondern nur das, was im Erfahrungs- und Erkenntnisfeld des Menschen erscheint. Wie sollte es auch anders sein? Objektivität in Anführungsstriche gesetzt ist kein unabhängiger Zustand der Welt, sondern ein Konzept, das aus gemeinsamen Kriterien und Übereinkünften hervorgeht. Diese Kriterien erzeugen nicht eine von ihnen getrennte Realität, sondern strukturieren lediglich das, was innerhalb eines menschlichen Wahrnehmungs- und Denksystems als gültig gilt. Damit ist jede Form von Fakt, Wirklichkeit oder Objektivität immer bereits an dem Rahmen menschlicher Erfahrung und Kategorisierung gebunden. Wie sollte es auch anders sein? Eine Realität außerhalb dieses Rahmens ist nicht nur unzugänglich, sondern hat keinen Status als unabhängig bestehendes Sein. Existiert etwas, wenn es außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegt und für den Menschen somit nicht existent ist? Nicht im Sinne wissenschaftlich objektiver Fakten. Folglich ist das, was als Welt bezeichnet wird, vollständig identisch mit der Summe aller erfahrbaren, denkbaren und beschreibbaren Inhalte. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht ein versteckter Teil der Realität, sondern nur eine sprachliche Einteilung, die wir selbst machen, ohne dass sie wirklich in der Wirklichkeit existiert. Damit gehen wir dann auch in die Metaphysik und das betrifft alles, was jenseits von Messung oder wissenschaftlicher Überprüfbarkeit liegt. Was wir bisher gesagt haben, ist natürlich logisch, weil kein Mensch aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus kann. Und es geht in Richtung von Kants kritischer Philosophie, Konstruktivismus, Phänomenologie und Poststrukturalismus, also der Idee, dass Sprache Wirklichkeitseffekte erzeugt und viele mehr, worauf wir jetzt im Detail gar nicht eingehen brauchen. Letztlich ist vollkommen klar, dass alles, was als wissenschaftlich bezeichnet wird, nur innerhalb eines begrifflichen Rahmens überhaupt formulierbar ist. Dadurch wird auch nochmal deutlich, warum die Stille so unfassbar wichtig ist und warum der Mystiker Ramana Maharshi vorwiegend in Stille lebte und dies gesagt haben soll. Stille ist die lauteste Lehre, sie ist die vollkommenste Unterweisung. Okay, nun ist glasklar geworden, dass eine Person, die sich ausschließlich an Fakten orientiert, eingeengt lebt, weil die Natur von Fakten auf das Messbare und Sichtbare beschränkt ist und somit alles ausschließt, was außerhalb des Messbaren liegt. Unter Wissenschaftlern gab und gibt es die Auffassung, dass materialistische Wissenschaft deterministisch ist. Anhand dessen, was wir gesagt haben, lässt sich leicht ableiten, warum Jenseitskontakte, Energielesen und Ähnliches keine Fakten liefern, denn das, was unsichtbar ist, entzieht sich per Definition der direkten Messbarkeit, Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit. Wobei es Vorläufer solcher Untersuchungen bereits im späten 18. Jahrhundert gab. Systematische wissenschaftliche Studien zu Spiritismus und Jenseitskontakten entstanden jedoch vor allem im 19. Jahrhundert. Vor einigen Jahren gab es zudem wissenschaftliche Studien zu Jenseitskontakten von Professor Dr. Oliver Latzer. Demnach muss das Unsichtbare nicht unwirklicher sein als die Zelle, die unter dem Mikroskop gesehen werden kann. Es ist eine Frage dessen, welche Grundannahmen ein Mensch bejaht. Daraus entsteht ein Weltbild. Exakt das ist die Freiheit, die jeder Mensch hat. Die Freiheit, selbst zu entscheiden, was möglich, machbar, leicht ist und was nicht. Denn alles ist eigene Wahrnehmung, Deutung und so weiter, wie wir es geklärt haben. Es gibt kein allgemeingültiges richtig oder falsch und daher ist es auch nicht nötig, sich beispielsweise nach einem Streit mit einer Person, sich mit x anderen Personen zu unterhalten, mit dem Ziel, sich absichern zu wollen, dass man selbst richtig gelegen hat und der andere eher vollkommen komisch, idiotisch, krank und so weiter ist. Was ist normal? Psychisch gesund oder krank und wer bestimmt das? Du bestimmst das alles. Auch wenn du sagst, dass es in einem Buch steht oder eine Neurologin hat es gesagt oder ein Psychiater oder ABC hat das gesagt, bestimmst du, was du bejahst und was nicht. Wie wir vorhin geklärt haben, gibt es keine objektiven Fakten im Sinne einer perspektivfreien Absicherung. In deiner Realität bestimmst du alles und es gibt sowieso nur dich, wie wir in der Folge 428 gesagt haben. Lasse alles, was wir gesagt haben, bei dir ankommen und befreie dich von der Vorstellung, es gäbe eine Instanz, die über allen anderen steht und die absolute, unumstößliche Wahrheiten verkündet. Wenn du dich von alledem befreist, bist du frei. Dann ist auch alles, was du dir wünschst, für dich möglich und das leicht und fließend, weil dann da kein Widerstand ist, wie wir vorhin gesagt haben, im Sinne von, geht das überhaupt, ist das überhaupt möglich, kann ich das machen und die Ärztin hat gesagt, die Wissenschaft, das Universum, Gott und so weiter. Auf Aussagen wie das Universum testet dich, es schickt dir Zeichen oder es hat etwas Besseres für dich, gehe ich nicht ein, weil klar ist, dass das alles subjektive Wahrnehmung und Deutung ist. Letztlich spielt eine Person, die das alles bejaht, mit sich selbst. Kurz noch zu Gott und Religion. In vielen religiösen Traditionen nehmen Menschen die Rolle von Vertretern Gottes auf der Erde ein. Historisch waren diese Rollen nahezu ausschließlich männlich besetzt. Weibliche Amtsträgerinnen treten erst in der Moderne vereinzelt auf, zum Beispiel Rabbinerinnen im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig zeigt sich, dass religiöse Regeln in vielen Traditionen besonders stark das Leben von Frauen bestimmen. Das wirft schon die Frage auf, inwieweit diese Regeln historisch in von Männern geprägten Gesellschaften entstanden sind und ob sie deshalb als Systeme verstanden werden können, in denen Männer über Frauen bestimmen. Naja, vielleicht hat Gott auch nichts Besseres zu tun, als sich ausgerechnet für die Belange wie die Kleidung von Frauen zu interessieren. Letztlich ist alles, was klassischerweise als externe Macht angesehen wird, das auch nur, wenn du dazu Ja sagst, weil du entscheidest alles in deiner Realität. Daran erkennst du erneut, dass alles Überzeugungen sind. Der eine belächelt die Annahmen und der andere lebt danach und glaubt, sich zu ruinieren, wenn er das nicht macht. Was du bejahst, deklarierst du als richtig an und lebst danach bzw. orientierst dich danach, vollkommen egal, wie absurd das für einen anderen Menschen erscheint. Somit ist das, was Dr. Paul Möbius, Dr. Edward Clark und andere Ärzte des 19. Jahrhunderts sagten, was wir am Anfang hatten, nämlich, dass Frauen dümmer als Männer seien und aufgrund ihres physiologischen und psychologischen Baus nicht für intellektuelle Arbeit geeignet wären, für dich und mich absurd, aber in vielen Ländern wie in der Islamischen Republik Iran Alltag. Der Iran hat noch, und die Betonung liegt auf noch, ein islamisches Regime. Die Auslegung der Scharia besagt, dass die Frau so viel wert sei wie ein Mann. Deshalb müssen in einem Zivil- oder Strafprozess zwei Frauen aussagen, um das Gewicht der Aussage eines Mannes zu erreichen. Bei Unfällen oder Tötungsdelikten steht der Familie einer getöteten Frau nur die Hälfte des Blutgeldes zu, das für einen Mann gezahlt werden müsste. Frauen dürfen auch nicht als Richterinnen arbeiten, sie können als Rechtsanwältinnen arbeiten, aber das endgültige Urteil in einem Gerichtsverfahren bleibt ausschließlich Männern vorbehalten. Und für Frauen gibt es eine staatlich finanzierte Organisation, die übersetzt Gutes gebieten und Böses verbieten heißt. Ihre Aufgabe ist es, Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, dazu zu bewegen, wieder eines zu tragen. Und dafür gibt es eine Klinik, die übersetzt Klinik zur Überwindung von Kopftuchlosigkeit heißt. Dort bietet man Frauen wissenschaftliche und psychologische Beratung an, wobei anbieten das falsche Wort ist, aufzwingen kommt dem näher. Du siehst, was wissenschaftlich möglich ist, wenn die Grundannahmen gegeben sind. Okay, gehen wir noch auf die Antwort, auf die Fragen ein, ob ein Mensch mit 35 noch einige Zentimeter wachsen kann, ohne Operation seine Gesichtsform verändern kann oder ergraute Haare ohne Färbung ihre ursprüngliche Farbe zurückgewinnen können. Und die Antwort ist ganz klar, ja, weil es nie eine Grenze gegeben hat, außer der, die du bejahst. Du entscheidest alles. Du kannst dich entscheiden, dich zu limitieren oder frei zu sein. Alles ist deine Entscheidung, du bist deine Orientierung, wie wir in der Folge 409 gesagt haben. Du bestimmst, was Fakten sind für dich und was nicht. Und wenn du bei der Umsetzung und dem Leben dieser grandiosen Freiheit meine Begleitung haben möchtest, findest du die Infos zum Mentoring in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich wünsche dir wie immer viel Freude und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr, wenn du bei der nächsten wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.